Mauer. Nehmt den Besen, kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Une Eclipse Total de Soleil. So heisst eine Platte, die ich euch in der heutigen Musikstunde von der Hälfte vom Äther vorstellen will. Une Eclipse Total de Soleil, das ist die vollkommene Umlaufbahn der Sonne. Und gemeint damit ist auch das gesamte Leben überhaupt. Genau das drückt die Musik auch aus. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Außer dass sie gemacht worden ist vom Gedalia Desert. Er ist ein Nomad, taucht manchmal auf, um ein Konzert zu geben oder eine Platte zu machen und verschwindet dann wieder. Auch über ihn gibt es nicht mehr Bekanntes. Zu dieser Musik lese ich Textstellen vor aus einem Lebensbericht von der kurdischen Frau Azadeh.
Thank you.
Azadeh. Ich komme aus Kurdistan, aus einer Stadt, die in der Osttürkei liegt und ungefähr 60.000 Einwohner hat. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin die älteste von 8 Kindern und habe noch 4 Brüder und 3 Schwestern. Als meine Eltern heirateten, war meine Mutter 16 Jahre und mein Vater 20 Jahre alt. Mein Vater hatte nur eine Frau. Von Beruf war er zuerst Beamter, ungefähr 20 Jahre lang, und ist jetzt ein Geschäftsmann im Baugewerbe. Meine Mutter hatte keinen Beruf erlernt, sie war Hausfrau. Ich bin in unserer Stadt zur Schule gegangen. Meine Schulzeit betrug 12 Jahre. Wir mussten morgens früh aufstehen, frühstücken, und als Mädchen mussten wir der Mutter helfen, bis die Schule um 8 Uhr anfing. Ich war das erste Kind, meine Geschwister waren noch klein, und so musste ich meiner Mutter immer helfen. Wenn ich von der Schule zurückkam, machte ich Schularbeiten und habe dann wieder meiner Mutter geholfen. In meiner Stadt gibt es für Frauen keine richtige Arbeit, gar keine, keine Fabriken und keine Arbeitsstellen. Nur die Männer arbeiten. Im Dorf arbeiten sie auf den Feldern. In der Stadt gibt es viele kleine Geschäftsleute. Es gibt kleine Beamte, die die Schule besucht haben, und es gibt viele, viele Arbeitslose. Sie sitzen den ganzen Tag im Lokal und im Kaffeehaus. Früher durften wir unsere zukünftigen Ehemänner vor der Hochzeit nicht kennenlernen. Wir haben sie erst bei der Hochzeit gesehen. Die Eltern haben alles geregelt. Aber jetzt ist es etwas anders. Jetzt kann das Mädchen ihren zukünftigen Ehemann auch vor ihrer Hochzeit kennenlernen. Das heißt, bei Hochzeiten oder auf der Straße können sie sich sehen. Sie dürfen nicht alleine miteinander reden, sich einfach nur ansehen. Ich habe mit 22 Jahren geheiratet. Bei uns ist es so, wenn ein Mann sich mit einem Mädchen verheiraten möchte, schickt er seinen Vater zu dem Vater des Mädchens. Er fragt nicht zuerst das Mädchen. Ist der Vater des Mädchens einverstanden, so kann zuerst die Verlobung stattfinden und dann die Hochzeit. Bei uns gibt es viele Familien, die ihre Töchter nicht fragen. Wenn der Vater Ja sagt, darf die Tochter nicht ablehnen. Es ist so, dass Frauen oft nicht wissen, was sie in der ersten Nacht, der Hochzeitsnacht, erwartet. Manchmal erklärt die Mutter ein bisschen was oder eine ältere Freundin oder eine Schwägerin. Auch in der Schule lernten wir nichts darüber, außer auf dem Gymnasium ein bisschen in Biologie. Ich weiß von Freundinnen, dass sie große Angst vor der ersten Nacht hatten. Was ich gelernt habe, habe ich nach der Heirat gelernt. Bei einer Frau ist es Voraussetzung, dass sie bis zur Hochzeitsnacht eine Jungfrau ist. Sonst kann der Mann sich sofort von ihr scheiden lassen. Auch heute noch muss kontrolliert werden, ob das Mädchen noch Jungfrau war. Bei mir war es auch so. Die Schwiegermutter hat sich anhand des Bettlakens davon überzeugt, dass ich eine Jungfrau war. Die Nachbarn wurden eingeladen, es wurde gezeigt und ein bisschen gefeiert.
Oh.
Als ich jung war, erzählte uns unser Vater die Geschichte von seiner Großtante, der Schwester meines Urgroßvaters. Mein Urgroßvater hat sie selbst miterlebt. Er war damals 13 Jahre alt. Die Schwester meines Urgroßvaters lebte noch unverheiratet bei ihren Eltern. Es fiel allen auf, dass sie dicker wurde. Sie bekam einen dicken Bauch. Alle im Dorf redeten über dieses Mädchen. Sie sagten, dass sie einen Geliebten im Dorf hätte und nun schwanger sei. Als die Brüder das hörten, dass die Leute so über ihre Schwester redeten, überlegten sie eines Nachts, dass sie die Schwester und ihren Geliebten töten müssten. Am nächsten Tag sagten sie ihrer Schwester, dass sie sie in das Dorf, wo ihre andere Schwester lebte, bringen wollten. Sie ahnte nichts. Die sieben Brüder brachten sie gegen Abend in die Berge und töteten sie. Sie schnitten ihr den Bauch auf, um zu sehen, ob sie schwanger ist. Aber sie war nicht schwanger, sie war nur etwas fett. Mein Urgroßvater hat es erlebt, wie die Schwester geschrien hat, und er hat so geweint. Die Brüder beerdigten sie in den Bergen. Kurz darauf wurde dieses Grab von einem mächtigen Geröllfelsstein bedeckt. Dieses Grab wird heute noch von vielen Bewohnern der Dörfer wie ein heiliges Grab besucht. Diese Geschichte wurde uns Mädchen oft erzählt. Da haben wir so viel Angst gehabt, denn meine Mutter hat immer zu uns gesagt, wenn so etwas, gemeint ist der Verlust der Jungfräulichkeit vor der Ehe, bei uns passiert, würde sie uns selber töten und es nicht unserem Vater oder unseren Brüdern überlassen.
Thank you. they say, man, no go dry, nine days, and we're gonna go right down by Yata.
Que me empuja la idea en el chato. Vai que me es, vai que me es total. Y torna a ser todo cheta. La que neto, oh, la que neto, oh, la que neto, oh, te le te ritmo, oh, de yo. Yeah, sedelan daje kundalimate ja tulecet. Okolo kundan den beye do tunalegem adola yetana. Okolo kol yatem bedene ye normaletana.
März 1971 fand in der Türkei der Militärputsch statt. 1972 bin ich nach Deutschland gekommen. Zuerst ist mein Mann nach Deutschland gefahren und 4 Monate später bin ich nachgekommen. Ich bin mit den Kindern nach Deutschland gekommen, aber bevor ich anfing zu arbeiten, habe ich meine Kinder zurück zu meinen Eltern in die Türkei geschickt. Ich konnte sie nicht bei mir behalten, weil ich hier so viele Probleme hatte. Keinen Kindergarten und niemandem zum Kinder aufpassen. Das erste Kind war 5 Jahre, das zweite 12 Monate alt. Natürlich hatte ich sehr viel Heimweh nach den Kindern. Nach einem Jahr habe ich sie dann das erste Mal wieder gesehen. Das kleinste Kind hat mich gar nicht mehr erkannt. Wenn ich es gerufen habe, hat es immer geweint und ging in die Ecke. Es sagte zu mir nicht mehr Mama, sondern Schwester. Aber mein erstes Kind, meine älteste Tochter, hat mich erkannt. Sie hatte durch unsere Trennung starke seelische Störungen bekommen und ist vor Heimweh krank geworden. Zusätzlich erkrankte sie noch an Gelbsucht. In der Schule machte sie kaum Fortschritte. Aus diesen Gründen holte ich meine Tochter, als sie 7 Jahre alt war, nach Deutschland. Ich habe hier zuerst 2,5 Jahre in einer Fabrik gearbeitet und im Fischereihafen. Später habe ich eine Arbeitsstelle als Schneiderin gefunden. Ich hatte Angst vor dieser Arbeit in Deutschland. Ich konnte die deutsche Sprache nicht verstehen, alles war anders und neu. Es wurde besser, als ich ein bisschen Deutsch gelernt hatte und die Deutschen verstehen konnte. In der Fabrik habe ich das erste Mal in meinem Leben am Fließband gearbeitet. So etwas habe ich zum ersten Mal in Deutschland gesehen und für mich war es etwas ganz Neues, so schnell arbeiten zu müssen. Und außerdem ist das Fließband so schnell gelaufen, dass mir oft ganz schwindlig wurde und ich Kreislaufbeschwerden bekam. Das waren so viele Schwierigkeiten. Im Fischereihafen war es noch schlimmer. Da musste ich Gummistiefel anziehen und eine Gummischürze tragen. Es war nass und kalt im Eis. Seitdem bin ich krank. Ich habe Rheuma. Ich konnte dort nicht mehr weiterarbeiten. In der Fabrik habe ich als Frau im Monat 580 D-Mark verdient und im Fischereihafen habe ich von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends für 800 Mark gearbeitet. Ich bin eine Kurdin. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, eine Kurdin zu sein, aber ich habe mit Türken auch gute Kontakte. Ich habe in der Türkei Angst zu sagen, dass ich eine Kurdin bin. In der Türkei sagen sie, es gibt keine Kurden, alle sind Türken. Aber wir wissen, wir sind Kurden. Meine Eltern sind auch Kurden und mein Mann war auch ein Kurde. Solange mein Mann lebte, sprachen wir miteinander Kurdisch. Meine Kinder haben nicht richtig Kurdisch gelernt und ich spreche mit ihnen Türkisch. Ich selbst habe erst in der Schule Türkisch gelernt. Es gibt in der Türkei keine kurdischen Schulen. Wir müssen in die türkische Schule gehen. Aber meine Eltern sprechen Kurdisch, meine Verwandten, meine Nachbarn, sie alle sprechen Kurdisch. Die kurdischen Kinder haben so viele Schwierigkeiten. Bis zu meinem 7. Lebensjahr konnte ich nicht Türkisch sprechen. Es gibt kurdische Lehrer, aber sie müssen türkischen Unterricht geben. Wenn ich nach Hause kam, habe ich oft meinen Vater gefragt, warum wir zu Hause eine andere Sprache sprechen. Mein Vater erzählte mir, dass wir eine eigene Muttersprache und ein eigenes Alphabet haben. Aber leider haben wir kein eigenes Land und darum ist unsere Sprache verboten. Aber es wird ein Tag kommen, an dem wir ein freies Land haben werden. Wir haben unserem Vater geglaubt und nicht dem Lehrer. Du fragst, ob ich persönlich erlebt habe, dass wir Kurden von den Türken unterdrückt worden sind. Ich kann nicht sagen, dass die türkischen Menschen die Kurden unterdrücken, sondern die Unterdrückung kommt von der Regierung. In vielen Fabriken arbeiten Kurden und Türken wie Brüder zusammen. Sie haben dieselben Probleme, sie arbeiten in einer Gewerkschaft zusammen. Wenn ich im Urlaub nach Hause fahre, habe ich Angst. Wenn sie meine Koffer durchsuchen und sie finden ein kurdisches Tonband oder ein kurdisches Buch, so komme ich bestimmt ins Gefängnis. Wir haben solche Angst in der Türkei. Seit meiner Kindheit hatte immer jemand aus meiner Familie Probleme mit der Regierung. Mein Vater, mein Onkel, meine Brüder, jedes Jahr ist einer im Gefängnis. Entweder wurde eine kurdische Zeitung bei uns gefunden, die aus dem Ausland zu uns gekommen war, oder jemand hat gehört, wie sich einer von ihnen mit einem Kollegen auf Kurdisch unterhalten hat. Hier in Deutschland sieht mein Alltag so aus, dass ich meine Kinder versorgen muss, den Haushalt mache, für meine Kinder Essen koche und ihre Kleidung nähe. Wenn die Kinder in der Schule sind, gehe ich zur Arbeit. Ich muss arbeiten. Mein großes Problem ist, dass ich meinen Kindern nicht so richtig bei den Schularbeiten helfen kann, weil ich nicht richtig Deutsch spreche. Ich weiß, ich muss Deutsch lernen, wenn ich in Deutschland lebe, aber ich habe nicht genug Zeit. Ich bekomme oft Besuch von meinen Landsleuten und wir sprechen viel über unsere Probleme in unserem Land. Wir Frauen arbeiten politisch in einem Frauenkomitee. Ja, wir müssen politisch arbeiten. Viele kurdische oder türkische Männer lassen ihre Frauen auch nicht in Begleitung anderer Frauen irgendwo hingehen, auch nicht in den Verein. Ich kenne eine kurdische Familie. Dort ist es so, dass die Frau immer zu Hause bleiben muss. Wenn der Mann in den Verein kommt, sage ich jedes Mal zu ihm: Komm nicht immer alleine, bring doch deine Frau auch mit. Aber er hat immer Ausreden. Wir haben Kinder, die Frau will nicht, sie kann nicht laufen. Dann habe ich die Frau mal besucht und ich dachte, sie ist vielleicht krank, gehbehindert, aber sie war ganz gesund und würde gern mit in den Verein kommen. Der Mann erlaubt es ihr aber nicht. Der Mann hat Angst, dass die Frau etwas dazulernen und eine kluge Frau werden könnte. Er hat einmal zu mir gesagt: Wenn ein Mann klug ist, lässt er seine Frau nicht arbeiten. Denn wenn die Frau arbeitet, ist sie selbstständig und sagt zu ihrem Mann, dass er im Haushalt mithelfen und auch auf die Kinder aufpassen muss, weil sie ebenfalls Geld verdient. Wenn eine kurdische Frau aus unserem Verein einen deutschen Freund hat, verliert sie ihre politische Stellung. Niemand spricht mehr mit ihr. Ja, ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen hart. Aber wir wollen nicht, dass sie mit einem Ausländer befreundet ist. Es gibt nur wenige kurdische Frauen, die studieren oder politisch arbeiten, so dass es schade wäre, wenn sie in Deutschland bleiben würden. Ich denke, eine kurdische Frau sollte einen kurdischen Mann heiraten und nach Kurdistan zurückgehen, denn unser Volk braucht Hilfe. Ich sage zu meiner Tochter auch: Weißt du, ich bin jetzt 38 Jahre alt, mein Leben ist zu Ende. Ich denke nicht an mich, sondern das, was ich verdiene, ist für meine Kinder, damit sie studieren können. Wenn sie hier etwas gelernt haben, sollen sie zurück nach Kurdistan gehen. Wir brauchen Ärzte, wir brauchen Lehrer, Hebammen. Sie sollen später nicht in Deutschland bleiben, denn dann wäre es schade um das, was ich für sie getan habe. Falls meine Tochter später wie ein deutsches Mädchen leben möchte, würde ich damit nicht einverstanden sein. Wenn wir für immer in Deutschland bleiben würden, dann ginge es, aber wir wollen zurückgehen. Sie soll hier wie ein deutsches Mädchen lernen, aber nicht so frei wie ein deutsches Mädchen leben. Meine Meinung ist, dass die Kinder so lange bei mir wohnen sollen, bis sie verheiratet sind. Das ist mein Wunsch und das muss ich so wünschen. Ich denke, so wie mein Volk denkt, so muss auch ich denken. Wir können uns nicht so schnell ändern. Wenn ich als die Mutter meiner Tochter geachtet werde, wird meine Tochter in der Türkei auch keine Probleme haben. Die Leute denken, wenn die Mutter nach so vielen Jahren in Deutschland einen ehrbaren Lebenswandel hat, wird es bei ihrer Tochter auch so sein. Wenn sie Vertrauen zu der Mutter haben, wird die Tochter auch anerkannt werden. Du fragst mich, wo ich lieber leben möchte, in Kurdistan oder in der Bundesrepublik Deutschland. Ich möchte in Kurdistan leben. Warum kann ich nicht so leicht erzählen? Es ist unser Traum, unser Land, wo unser Volk lebt. Hier in Deutschland fühle ich mich jeden Tag und überall wie eine Fremde. Ich habe nicht viel Kontakt zu deutschen Familien gehabt, nur zu einigen Arbeitskolleginnen. Ich glaube, dass diese Frauen selbstständig und frei sind. Die Frage, ob ich so wie eine deutsche Frau leben möchte, kann ich nicht richtig beantworten. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht so frei wie eine deutsche Frau leben möchte, aber ich muss so leben, wie ich es gewöhnt bin zu leben. Versteht ihr mich? Natürlich finde ich ein unabhängiges Leben gut, das ist menschlich, aber ich denke immer an mein Volk und seine Kultur und alles, was damit zusammenhängt, will ich nicht eintauschen. So wie ich jetzt lebe, muss ich auch weiterhin leben. Ich kann nicht anders leben. Ich finde es gut, wie die deutschen Frauen leben, aber für uns wäre das nicht gut. Wenn ich mich alleine so total verändern würde, wäre ich in meinem Volk eine Fremde. Verstehst du mich? Wäre ich so wie eine deutsche Frau, würden mich meine Landsleute nicht mehr akzeptieren. Darum will ich so bleiben und nach den Werten und Moralvorstellungen leben, die in meinem Volk für eine kurdische Frau gelten.
Thank you.
wo ich lieber leben möchte, in Deutschland oder in Kurdistan? In Kurdistan, trotz allen Schwierigkeiten. Es ist mir klar, dass ich dort viele Sachen nicht mehr so machen kann und mich dadurch selber unterdrücken werde. Trotzdem, ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich es schöner, dort zu leben. Die Landschaft auch, die Freundschaften und die Beziehungen zwischen den Menschen, die finde ich bei uns wärmer als hier. Ich habe mich in Kurdistan nie allein gefühlt. Bei uns sind immer Menschen da, mit denen du dich unterhalten kannst, die du fragen kannst und die dich fragen. Also die Beziehungen zwischen den Menschen sind ganz anders. Ich hatte geplant, hier zu studieren, vielleicht danach ein oder zwei Jahre zu arbeiten und dann zurückzugehen. Jetzt kann ich nicht mehr in die Türkei fahren, es ist zu gefährlich. Ich habe so viele Sachen gemacht, so offen. Man sagt, dass wir Separatisten seien. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Türkei politisch verfolgt werden könnte. Sie werden mich nicht unbedingt verhaften, das meine ich nicht so. Aber man weiß, dass ich in einer für die Türkei illegalen kurdischen Organisation arbeite. Ja, ich stehe zu meiner politischen Tätigkeit. Mir ist klar, solange die Militärjunta regiert, kann ich nicht so leicht in die Türkei fahren. Etwas anderes bleibt einem aber nicht übrig. Entweder man arbeitet politisch, weil man es richtig findet, oder man bleibt einfach zu Hause wie ein normaler Mensch von der Straße. Aber dann darf man auch nicht behaupten, dass man etwas verändert sehen möchte. Dafür muss man auch etwas machen. Ich meine nicht, dass ich unheimlich viel oder so seine Revolution im Ausland gemacht habe. Aber was ich tun konnte, habe ich auch getan. Ich habe versucht zu helfen. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass alles ist egal, ich gehe in die Türkei. Wenn ich unbedingt in die Türkei fahren möchte und verhaftet werde, dann ist alles vorbei. Da die Quellen versiegt, das letzte Grün des Grases verbrannt, die zerrissene Krume verdorrten Bodens, des Ackers fruchtbare Decke als Staub durch den Gluthauch des Windes emporgewirbelte Wolken bildet, spürst du die Ohnmacht, siehst das verendende Tier, hörst das Weinen der Kinder und deine Fäuste schaffen nicht Wasser, geben den Gräsern nicht Leben, schützen nicht die fruchtbare Erde des Ackers vor dem Gluthauch des Windes. Zweifelst du? Schreit dein Herz nicht in Zorn vor dem Tag? Vergeblich duckt sich das Tier, geduldig das Sterben erwartend. Du aber erhebe dich.
j'ai cassé la radio.
Ihr habt gehört die Musik von der LP «Un éclipse total de soleil», gemacht vom Nomad Gedalia Tassart. Und dazu ein Text aus dem Lebensbericht von der Kurdin Assade. Text habe ich aus dem Buch «Assade» vom Überleben kurdischer Frauen. Und das ist herausgegeben worden von der Gesa Köhler und der Dorothea Nocca-Weinel. In dem Buch tun die beiden Autorinnen den Lebensbericht von drei Kurdinnen, die in der BRD als Emigrantinnen leben, verbinden mit viel Hintergrundinformation über den kurdischen Teil der Türkei. Einerseits Information über Geschichte und die heutige politische Situation dort und auch in der Türkei überhaupt. Andererseits mit vielen Ergänzungen über das heutige Leben in Kurdistan und in der Emigration. Speziell auch, was die Frauen betrifft, in ihrem Zerrissensein zwischen der Tradition, dem westeuropäischen Leben und ihrem politischen Engagement. Erschienen ist das Buch im Verlag Südwind Edition Kron und die Platte ist auf dem Label Celluloid und erhältlich über den Recommended Record Vertrieb. Und das wäre es wieder mal gewesen. Zusammengestellt hat die Sendung die Regula. Ciao miteinander.
Wir gehen jetzt weiter mit einem Stück von Laurie Anderson, Dr. Miller.